The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 22. April. Vor ziemlich genau 50 Jahren wurde eine Legende gegründet in den USA. Und wie es sich gehört für das Klischee, fand die Gründung in einer Garage statt, irgendwo in Kalifornien. Drei junge Kerle und vorneweg Steve Jobs, dessen Adoptiveltern gehörte nämlich die Garage. Und dort schraubten die Jungs die ersten noch klobigen Computer zusammen, die nach ihrer neuen Firma benannt wurden, Apple One. Und Steve Jobs sagt, erfolgreich sind nur die, die das lieben, was sie tun. Dann bleiben sie dran, auch wenn es mal tough wird.
If you really look at the ones that ended up, you know, being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit, because they're sane.
50 Jahre später ist Apple ein Leuchtturm amerikanischen Unternehmertums. Über 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Die Aktie läuft gut, auch in diesem Jahr plus 30% in den vergangenen 12 Monaten. Der Mann prägte nicht nur den Konzern, sondern eine ganze Generation von Managern und auch von Gründern. Es geht hier nicht um Hierarchien bei ihm, sondern um Ideen, gerade wenn man neue Leute anheuern möchte.
If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So otherwise good people don't stay.
Jobs Motto: Innovation unterscheidet eine Führungsfigur von einem Nachahmer. Statt auf günstige Preise setzt er auf Qualität. Neben dem iPhone gehen auch das MacBook Air, das iPad, der iPod auf sein Konto. Er revolutionierte den Mobilfunk, den Musikkonsum, den Personal Computer. Nach dem Tod von Steve Jobs übernahm Tim Cook, ein eher ruhiger Mann, zumindest im öffentlichen Auftritt. Er war von vielen, vielen Zweifeln begleitet, ob er überhaupt an die Gründertage des genialen Steve Jobs anschließen könnte, wurde gefragt. Überall. Er, Tim Cook, appellierte an die Disziplin seiner Mitarbeiter, an Fokus und an Empathie.
Stay focused on what really matters. There will be times when your resolve to serve humanity will be tested. Be prepared. People will try to convince you that you should keep your empathy out of your career. Don't accept this false premise.
Was den finanziellen Erfolg angeht, schlug Cook seinen Vorgänger. Und zwar um Längen. Cook war kein so großer Innovator wie Jobs, aber er perfektionierte das Vorhandene. Aktuell liegt das Unternehmen hinter Alphabet und Nvidia auf Platz 3 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Soweit die bisherige Erfolgsgeschichte des Konzerns. Und jetzt gibt es einen neuen Job. Tim Cook gibt den CEO-Posten nämlich ab an John Ternus. Am 1. September geht es los für John Ternus. Was weiß man über diesen Mann? Naja, nicht so viel. Er ist 50 Jahre alt, er ist studierter Maschinenbauer. Er war an der University of Pennsylvania. Dort entwickelte er Roboterarme für gelähmte Menschen. Seit 2001 ist er bei Apple also auch schon ein Vierteljahrhundert. Ternus wird als freundlich und kumpelhaft beschrieben. Er ist stolz auf sein Unternehmen, das Team dort stehe auf den Schultern von Giganten, also auf den Errungenschaften der Vorgänger, sagt er.
To me there's this recognition in you know, hearing a lot of the old stories and stuff like that, that we really today the team here at Apple is stands on the shoulders of giants.
Aber die Aufgaben für ihn und für Apple sind groß. 3 Baustellen muss er, und zwar gleichzeitig, bearbeiten. Baustelle 1, künstliche Intelligenz. Hier ist Apple laut vielen, vielen Experten im Hintertreffen. Auch die Star-Investorin Cathie Wood kritisiert das. Apple hätte Vorreiter sein müssen bei der KI-Revolution, sagt sie, auch beim Roboter-Taxi. Aber daraus wurde nichts. Vielleicht liegt das ja auch nicht in der DNA von Apple.
We have been watching Apple through an AI lens, and we have been very disappointed in their AI delivery, shall I say. We started looking at Apple saying, okay, what is the ultimate mobile device out there? It's going to be a robotaxi. That should be Apple's. So they may not have the right DNA for it.
Die zweite Baustelle heißt China, denn dort werden 80% der iPhones produziert. Und naja, der Zollkrieg mit den USA macht die Produktion, aber auch das Verkaufen in China auf jeden Fall mal nicht leichter. Dazu kommt die Konkurrenz von Huawei und Co. Chinesen haben längst ihr eigenes iPhone entwickelt. Baustelle 3, Apple braucht eine neue, eine revolutionäre Innovation am besten. Das iPhone ist, eine magische Erfolgsgeschichte, klar, mit jährlichen Verkaufszahlen von über 200 Millionen Stück. Aber was fehlt, ist das Neue, die nächste Erfindung. Vielleicht doch ein Robotaxi irgendwann? Fazit. Ob die Erfolgsgeschichte Apple sich fortschreiben lässt, werden wir erst in ein, zwei Jahren wissen. Die Tugenden allerdings, die Management-Religion des Steve Jobs, die wird alles überdauern. Lebe dein eigenes Leben, nicht das der anderen. Das hat er uns gepredigt.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jörg Schönborn vom WDR ist der Mann hinter dem ARD-Deutschland-Trend. Im Interview sprechen wir jetzt gleich über die politische Stimmung in Deutschland.
Es gibt eine Mehrheit von rund 60%, die Sorge um das eigene Wohlstandsniveau hat.
Anne Schwede in New York kennt die neuesten Zahlen von United Airlines. Und dann gedenken wir. Und wir gedenken eines der berühmtesten Musikwerke aller Zeiten, würde ich sagen. Das heute nämlich ein rundes Jubiläum feiert. Übrigens, wenn Sie uns über Spotify und Apple Podcast hören, dann können Sie uns und sich selbst einen Gefallen tun. Mit nur wenigen Klicks. Bewerten Sie diesen Podcast zum Beispiel, sagen wir mal mit einem Stern. Am besten allerdings mit 5 Sternen. Wenn schon, denn schon. Dankeschön. Er ist das Gesicht des ARD-Deutschland-Trends und damit einer der wichtigsten Erklärer politischer Stimmungen im Land. Jörg Schönborn. Als Journalist, Fernsehmoderator und Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung beim WDR sowie als langjähriger Wahlforscher analysiert er nicht nur Zahlen, sondern er ordnet sie ein. Er macht sichtbar, was viele nur sehr diffus wahrnehmen. In Zeiten wachsender Unsicherheit liefert er die Daten hinter den Gefühlen. Demnächst im Übrigen auch als Gesicht der ARD-Tagesthemen. Also habe ich ihn zum Studiogespräch eingeladen, damit er auch uns die Zahlen zu den politischen Stimmungen erklärt. Hören wir doch mal zu, was dieser Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Jörg Schönborn.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie müssen uns helfen, heute Morgen die Deutschen zu verstehen. Nur noch 15% sind zufrieden mit der eigenen Regierung. Das ist der schlechteste Wert seit Antritt dieser Regierung und deutlich unter dem, was für Donald Trump gemessen wird. Herr Schönborn, was macht Friedrich Merz und seine Regierung? Was machen die falsch?
Er liefert wenig. Er hat viel versprochen. Manche sagen ja auch, er hat den Mund sehr voll genommen. Aber das Empfinden der Befragten ist, dass nichts ankommt, dass man nicht die Entlastung spürt, die als Zauberwort immer wieder in seinem Munde war, und dass man auch die großen Reformen und Investitionen noch nicht sehen kann. Und das sorgt für Enttäuschung.
Aber wollen die Leute denn diese Wirtschaftswende, mit der er im Wahlkampf geworben hat, oder anders gefragt, welche Sozialreformen sind wirklich mehrheitsfähig? Was sagt die Demoskopie?
Ja, also wenn man die Menschen nach einzelnen Reformschritten fragt und danach Politik ausrichtet, dann landet man im Morast. Dann hat man je nach persönlicher Betroffenheit eine Ablehnung von 60%, 70%, 80%. Aber wenn man an die Vernunft der Wahlbürger appelliert, dann ist es doch immer so eine Hälfte, die Verständnis dafür hat, dass man auch selber etwas beitragen muss. Und die Sorge gerade um die wirtschaftliche Entwicklung ist so groß, dass dann auch die Bereitschaft da sein wird, selber auf etwas zu verzichten. Das zeigen viele Fragen der letzten Jahre.
Aber gibt es denn irgendeine Reform, die vielleicht sogar populär wäre, wo man, keine Ahnung, wo man die Mehrheit dahinter versammeln kann? Ich sage jetzt mal Aktien sparen, irgendwas, was vielleicht auch was bringt auf dem Konto. Vielleicht ist aber auch ein Rentenverzicht von aktuellen Rentnern für die Beschäftigten interessant, weiß ich nicht.
Genau. Populär ist immer, wenn die anderen bezahlen.
Ja.
Also nicht die Vorstellung, dass ich als mittlerer Steuerzahler, Durchschnittssteuerzahler entlastet werde und dafür die höheren Einkommen stärker belastet werden. Da habe ich sofort 70% Zustimmung. Aber das ist ja schon ein schwieriges Rechenspiel. Die meisten Menschen, das ist eigentlich das, was mich an jedem Wahltag wieder überrascht, die wir an der Wahlurne befragen, sagen, mir persönlich geht es wirtschaftlich gut. Das waren jetzt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wieder über 80%. Und das mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Und aus dieser Haltung heraus ist da durchaus eine Bereitschaft, ein bisschen was abzugeben, wenn man das Gefühl hat, es trifft die Richtigen und alle geben was ab und nicht nur ich.
Also ich in meiner persönlichen Demoskopie sehe, dass viele Restaurants, die vor einem Jahr voll waren, leer sind. Ich sehe, dass wir alle 20 Minuten eine Pleite in Deutschland haben. Ich sehe, dass die Leute wieder Angst sparen, also das Geld horten und auch fast unverzinst anlegen. Ist das demoskopisch belegbar, dieser Eindruck, dass die Leute in so einer Art Angststarre sich befinden?
Absolut. Es gibt, auch da sind die jüngsten Zahlen jetzt aus den beiden südwestdeutschen Bundesländern, die wir erhoben haben. Es gibt eine Mehrheit von rund 60%, die Sorge um das eigene Wohlstandsniveau hat. Und damit ist nicht großer Wohlstand gemeint, sondern durchaus ein bescheidener oder auch auskömmlicher Wohlstand. Das ist eine ganz große Triebkraft für die AfD, denn unter denen, die diese Sorge haben, sind AfD-Wähler extrem stark vertreten. Die Sorge spielt vor allem im mittleren Einkommensniveau bei Menschen, die eigentlich einen Job haben, wo auch nicht angedroht ist, dass er gekündigt wird. Menschen, die eine Ausbildung haben, die was gelernt haben, die eigentlich stolz sind auf das, was sie leisten, aber die eben das Gefühl haben, von dem, was übrig bleibt, kann ich mir immer weniger auch das leisten, was mal ein bisschen Spaß macht. Und diese Stimmung macht Angst und führt auch zu den Wahlergebnissen, die wir zuletzt beobachtet haben.
Die AfD liegt zu, hat die Union jetzt in mehreren demoskopischen Erhebungen überholt. Gleichzeitig lese ich bei Ihnen, das Wählerpotenzial der AfD sei fast ausgeschöpft. Wie misst man das genau und warum ist das so?
Ja, wir fragen nicht nur, wen Sie jetzt am nächsten Sonntag wählen würden, wenn wir regelmäßig etwa für den Deutschlandtrend erheben, sondern bitten dann auch die Wählerinnen und Wähler, ein bisschen Fantasie zu entwickeln, welche Partei unter Umständen noch wählbar wäre. Und da haben wir eben zum Beispiel bei der Union oder der SPD eher eine Ausschöpfung des Potenzials von der Hälfte oder darunter. Und bei der AfD gibt es eben über die 4, 5, 26% hinaus wenige, die sagen, ja, ich könnte mir das vorstellen. Das hat natürlich mit Polarisierung zu tun. Die AfD lebt davon, dass sie polarisiert, aber grenzt dann natürlich auch ihr Potenzial dadurch ab.
Würde denn die Demoskopie eine Antwort auf die intern zumindest gestellte Frage liefern, Brandmauer ja oder nein? Würde die Union besser dastehen, wenn sie zumindest mal in Gesprächskontakte tritt mit der AfD und ihren Politikern? Oder ist die Brandmauer für die Wählerinnen und Wähler der Union auch gesetzt und unveräußerbar?
Das Verständnis für eine Zusammenarbeit mit der AfD ist unter CDU-Anhängern größer als unter den Anhängern anderer Parteien, aber es ist nicht mehrheitlich da. Wir haben auch das jetzt wieder in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, klare Absage an Koalitionen mit der AfD, was weitergehend ist als Ihre Frage. Mhm. Und ansonsten bin ich bei solchen Frageformulierungen auch vorsichtig, denn wenn man nach einem konkreten kommunalpolitischen Problem in der Kreisstadt fragen würde, wäre die Antwort sicherlich eine andere, als wenn es um ein staatspolitisch wichtiges Thema gehe. Deshalb gilt aus meiner Sicht, das ist nichts, was man mit Demoskopie wirklich absichern und ergründen kann.
Die Einstellungen in der Bevölkerung sind ja, entnehme ich dem ARD-Deutschland-Trend, zum Teil doch sehr krass. 16 bis 20%, beziehungsweise auf 20% gestiegen sei die Zustimmung zu der Frage, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Diese Aussage hat eine Zustimmung von 20% in der Wahlbevölkerung. Können Sie das nochmal erläutern? Was sind das für Menschen? Sind das Menschen, die Sie als rechtsextrem bezeichnen würden?
Das alleine würde noch nicht zur Einordnung beitragen, sondern wenn Sozialwissenschaftler das messen, gibt es ein ganzes Bündel solcher Fragen. Dazu gehört auch die Frage nach Antisemitismus, dem Verhältnis zu Ausländern, der Frage, ob man bestimmte Menschen für besser, wertvoller hält als andere. Und aus der Gesamtbeantwortung entwickeln dann die Sozialwissenschaftler eben die Zuordnung, wer ist rechtsextrem eingestellt, wer ist rechtsgeprägt. Und über die Jahre ist es relativ konstant immer etwa ein Fünftel, also so um die 20%, die entweder rechtsextrem denken, also bei all diesen Fragen extreme Einstellungen haben oder doch bei einigen und deshalb rechtsgeprägt sind. Tendenziell interessanterweise zuletzt etwas rückläufig, aber das, was Sie gerade gefragt haben nach einem starken Führer, ist eine Frage, die gerade mehr Zustimmung hat als sonst und das deute ich auch mit der Lage, in der wir sind, in der man das Gefühl hat, so wie die Parteien arbeiten, passiert nicht wirklich etwas, was mein Leben verbessert. Also haben manche vielleicht die Hoffnung, dass eine oder einer alleine das besser entscheiden könnte.
Wenn rechts so zulegt und es so eine Grundstimmung gibt, warum profitiert dann die SPD als eine Partei links der Mitte nicht stärker davon? Was macht die SPD falsch, dass sie davon nicht wirklich von diesem Schwung profitiert?
Um einem Missverständnis vorzubeugen, nein, rechte Einstellungen wachsen nicht, sondern sie sind langfristig stabil, tendenziell etwas leicht sinkend. Bei einzelnen Werten, etwa dem Thema Führerkult, das Sie gerade angesprochen haben, schwankt das. Also insgesamt wächst auch die Zustimmung der AfD in den letzten Monaten, ohne dass rechtsgeprägte Einstellungen wachsen. Und da sind wir eben bei einer Gruppe, die man sehr gut identifizieren kann, die nicht Armut leidet, die aber Sorge hat um ihre Zukunft aus ganz verschiedenen Gründen. Und wenn wir uns die Wählerwanderungen angucken, dann sind das häufig Menschen, die bei der SPD abwandern und bei der AfD zuwandern. Menschen, die sich als Arbeiter bezeichnen. Offiziell gibt es gar nicht mehr so viele Vertragsverhältnisse für Arbeiter, aber in unseren Befragungen gibt es doch immer eine große Zahl, die das für sich in Anspruch nehmen, Arbeiterinnen, Arbeiter zu sein. Und das ist ein Teil dieser Gruppe, die ihr Beschäftigungsverhältnis eher als unsicher empfindet, häufig in der Industrie und die uns in Befragungen auch ganz klar sagen, die SPD ist keine Partei mehr für Arbeitnehmer. Es gibt noch einen Punkt, den wir in den letzten Monaten demoskopisch herausgearbeitet haben, das Gefühl, dass für die SPD die Absicherung von Menschen in der Grundsicherung im Bürgergeld wichtiger ist als die Unterstützung von Menschen, die von ihrem Geld leben können und wollen. Das ist das Bild, das viele von der SPD entwickelt haben.
Was mit der FDP, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen, oder gibt es die in Ihren Messungen gar nicht mehr? Ist das so ein Zustand irgendwie im komatösen Bereich, dass Sie den gar nicht messen können?
Ja, also wenn man die Fehlertoleranz solcher Umfragen dazu nimmt, dann ist die FDP ein Grundrauschen, das man, glaube ich, nur mit Hörverstärker wahrnehmen kann. Und daran ändert sich auch nichts, wenn Führungsdiskussionen in der Partei hochkommen. Die FDP spielt im Moment in politischen Debatten keine wesentliche Rolle, hat keine Aufmerksamkeit und sie ist ja weit davon entfernt, als Koalitionspartner nützlich zu sein. Das war ja ehrlicherweise auch über viele Jahre eine ihrer Funktionen.
Herr Schönborn, dann haben wir ein Update bekommen und wissen, wie die politische Situation und Stimmungslage im Lande ist. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
The Pioneer können Sie nicht nur hören und lesen, sondern auch sehen, live und in Farbe auf einer Bühne. Ganz in ihrer Nähe. Denn mit dem The Pioneer Late Night Briefing kommen wir nach München, Düsseldorf, Heidelberg, Hamburg, Berlin, Köln, Erfurt, Essen, Stuttgart. Mit Aleph Doğan, mit Jörg Thaddeus, Diana Kinnert ist dabei, Chelsea Speaker und ich, wenn die Truppe mich mitnimmt, werde auch dabei sein. Ende Juni geht's los und zwar in Hamburg. Alle Termine, alle Infos und Ihre Tickets finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Man sieht sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt's neue Zahlen von United Airlines, eine der größten Fluggesellschaften Amerikas. Anne Schwedt in New York hat in die Bücher geschaut. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, für United Airlines kann man sagen, gilt, das aktuelle Quartal sieht super aus, das Gesamtjahr aber deutlich weniger. Im ersten Quartal hat United die Erwartungen nämlich deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um gut 10% und unterm Strich sprang der Nettogewinn um 80% nach oben. Die Airline zeigt damit, dass sie höhere Ticketpreise durchsetzen kann. Die Erlöse pro Einheit sind in allen Segmenten gestiegen, auf Inlandsflügen sogar um fast 8%. Der Haken ist allerdings der Blick nach vorne. Wegen der explodierten Kerosinkosten durch den Iran-Krieg hat United seine Prognose für dieses Jahr kräftig zusammengestrichen. Statt zuvor 12 bis 14 Dollar erwartet die Airline jetzt nur noch 7 bis 11 Dollar Gewinn je Aktie. Für das zweite Quartal rechnet sie mit einem Kerosinpreis von rund 4,30 Dollar pro Gallone und einem Ergebnis, das unter den Analystenerwartungen liegt. United will diese Kosten zwar zunehmend über höhere Preise und mehr Premium-Sitze auffangen, aber das gelingt laut eigener Planung erst im Laufe des Jahres vollständig. Dazu kommt noch die Fusionsfantasie. CEO Scott Kirby hatte in Washington mit der Idee einer Mega-Fusion mit American Airlines gespielt. Aber sowohl Präsident Trump als auch American selbst haben das klar abgeblockt. Also insgesamt kann man sagen, operativ läuft es stark und nachfrageseitig robust. Aber das Gewinnziel steht jetzt unter massivem Treibstoffdruck und die große Fusionsstory ist auch erstmal vorerst vom Tisch, Gabor.
Anne, und dann sag uns noch schnell, wie ist die Woche an der Wall Street angelaufen?
Ja, bisher ist es eine Zitterpartie mit Aufwärtstendenz, würde ich sagen. Die Kurse schwanken stark mit jeder Iran-Schlagzeile, aber der Grundtrend bleibt nach oben gerichtet. Gestern schlossen alle drei großen Indizes mit 0,6% im Minus, weil Anleger fürchteten, dass die Waffenruhe mit dem Iran aussäuft, ohne dass ein Deal zustande kommt. Nachbörslich hat dann aber ein einziger Post von Donald Trump die Stimmung wieder gedreht. Er verlängert die Waffenruhe, lässt die Blockade bestehen, hält das Militär aber vorerst vom nächsten Schlag zurück. Daraufhin legten die Futures in der Nacht wieder um etwa 0,4% zu. Also ich würde sagen, die Woche läuft bisher nervös, aber die Börse setzt noch darauf, dass es eher eine holprige Deeskalation als einen großen Knall gibt, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass heute vor genau 150 Jahren das berühmteste Ballett der Welt endlich fertig war. Ein Jahr lang hat Peter Iljitsch Tschaikowski an Schwanensee komponiert, sein erstes Ballett übrigens. Am 22. April 1876 stellte Tschaikowski, das Ganze war ein Auftragswerk, sein bis heute gefeiertes Meisterstück der Romantik fertig. Mit Schwanensee hatte der Mann seine Berufung gefunden. Es ist bis heute das meist aufgeführte Ballett der Welt. Seither gilt, wer die Doppelrolle der Odette und Odile als prima Ballerina tanzen darf, tja, der hat's geschafft. Auf Platz 2 und 3 landen direkt die einzigen beiden anderen Ballette von Tschaikowski, Dornröschen und der Nussknacker. Tschaikowski und das Ballett, das ist ganz erkennbar eine historisch außergewöhnliche Liebesgeschichte. Wie im Schwanensee. Ein junger Prinz verliebt sich hier in die Prinzessin Odette, die ein böser Zauberer in einen Schwan verwandelt hat. Nur ein Schwur wahrer Liebe und Treue kann sie retten. Doch auf einem Ball taucht eine Odette-Doppelgängerin auf. Odile, die Tochter des bösen Zauberers Rotbart. Der Prinz wird arglistig getäuscht. Er schwört der Falschen die Treue und das Ganze findet ein tragisches Ende im See. Die Musik Tschaikowskis und die Geschichte um die schöne Schwanenprinzessin sind dagegen unsterblich. Im Theater, ja, und auch bei uns im Pioneer-Podcast. Ich wünsche Ihnen einen triumphalen Start in diesen neuen Tag. Morgen früh hören wir uns wieder. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.